Ja, guten Morgen. Geht so jetzt vom. Ja, gut. Ein Junge beobachtet einen Pastor, wie er einen Holzzaun streicht. Ich kann es nicht gewesen sein, ich habe es mit dem Handwerk nicht ganz so, aber er schaut also zu, wie ein Pastor einen Holzzaun streicht und also ihn kann scheinbar nichts irritieren. Und irgendwann fragt der Pastor, weil der Junge nicht nach Hause geht und auch nichts anderes spielt, möchtest du denn mal sehen, wie man so einen Holzzaun, wie man das macht? Und er sagt, nee, und guckt weiter zu. Und irgendwann fragt der Pastor, was willst du denn dann? Er hat den Holzzaun nicht nur gestrichen, er hat auch ein paar Latten festgenagelt. Und dann sagt der Junge, ich wollte sehen, was ein Pastor tut, wenn er sich mit dem Hammer auf den Nagel schlägt. Wahrscheinlich schreit er genauso wie ihr. Aber er wollte wahrscheinlich gucken, flucht er, schimpft er, auf eine Art und Weise, dass man vielleicht rot im Gesicht wird. Und wir sprechen ja gerade über die Bergpredigt, die Christen und ihr Einfluss, den Charakter der Christen. Ob wir es glauben oder nicht, wenn wir uns als Christen zu erkennen geben, werden wir auch beobachtet. Leute schauen, wie wir leben. Sie wollen wissen, ob das, was wir sagen, ob auch das in unserem Leben irgendwie zu spüren ist. Wir haben das vorher in der Lesung schon gehört, wo Jesus vom Salz und vom Licht spricht. Ich habe mal beides mitgebracht. Ein Salzstreuer, den gibt es in verschiedenen. Kathi meinte, der ist aber süß. Also egal, ob der jetzt süß ist, es soll Salz drin sein. Den gibt es in groß oder klein, als Fliegenpilz oder nicht. Und ein Licht habe ich auch mitgebracht. Das wird uns in der Predigt nochmal begegnen. In diesem Text über Salz und Licht, den möchte ich uns mit drei Gedanken näher bringen. Den ersten habe ich mal so überschrieben. Lebe, was du bist. Lebe, was du bist. Also wir müssen uns in Gedanken rufen, zu wem hat Jesus denn diese Worte damals gesagt? Der hat ja nicht zu Akademikern gesagt, zu der christlichen jüdischen Elite, sondern er hat sie gesagt zu Fischern, zu Zöllnern, vielleicht zu Landwirten. Wir würden sagen, er hat zu Landpomeranzen gesprochen, ganz einfachen Leuten. Und denen sagt er, ihr werdet die Welt verändern. Durch euch wird etwas geschehen. Und die Jünger, als sie das gehört haben, die haben sich wahrscheinlich selber gefragt, was sollen wir schon bewirken? Was soll ich denn schon ausrichten? Und vielleicht geht es dir ja manchmal auch so, wenn du Christ bist, dass du dich fragst, was soll Gott denn schon durch mich tun? Ich bin ja eigentlich auch nur Zöllner, Fischer, Landpomeranze, einfacher Mensch. Wie soll ich etwas bewegen? Aber wir schauen noch mal, was Jesus sagt. Das will ich uns so mitgeben. Einmal weiterklicken. Kommt nicht erst. Was sollen die schon bewirken? Jemand hat mal gesagt, wir Christen verhalten uns leider oft, weil wir denken, wir erreichen nichts, wir können nichts. Hat jemand mal das Bild gebraucht? Wir Christen verhalten uns so wie Kaninchen im Alltag. Die Kaninchen kommen aus dem Bau, gucken ganz vorsichtig, ob keiner da ist, huschen schnell weiter, holen das, was sie wollen und wieder zurück in den Bau. Und er hat gesagt, manche Christen haben so eine Mentalität. Sie haben Angst vor der Welt. Angst davor, dass etwas Böses geschieht, dass man sie vielleicht ausschimpft oder komisch anguckt. Wir rennen aus unserem Kaninchenbau schnell weg in unsere fromme Veranstaltung, in Gottesdienst, in Hauskreis, in Gebetskreis. Und manchmal schaffen wir es sogar, unseren Arbeitsplatz fromm zu machen. Und das ist auch so ein Kaninchenbau, wo wir uns manchmal verstecken. Und Jesus sagt schon zu Beginn, wir müssen uns nicht verstecken. Dieses, nochmal jetzt den Bibelvers, er sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Also nochmal, das sagt er zu diesen einfachen Leuten. Helmut Thielicke, ein evangelischer Pfarrer, der hat das einmal so formuliert, ihr Jünger, ihr armseliges Häuflein, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Begreift ihr das? Denn das heißt doch nichts Geringeres als das. Die ganze Erde wird von euch gesalzen und erleuchtet. Und dann hat er geschrieben, muss man sich da nicht an den Kopf fassen und redet hier nicht der helle Wahnsinn. Er sagt, wir bewirken was. Wisst ihr, Jesus hat das diesen Landpomeranzen, diesen einfachen Leuten gesagt, ihr werdet die Welt beeinflussen und sie haben die Welt beeinflusst. Mehr als andere große Leute. Sie haben etwas bewegt. Ich möchte das so mitgeben, Wisst ihr, so groß sind Christen, dass Gott das von uns sagt. Das ist nicht unsere eigene Größe, das ist geliehene Größe, aber es ist Größe, die Gott uns zuspricht und sagt, du bist Licht, du bist Salz, weil ich durch dich etwas bewegen kann. Und du brauchst dich nicht in deinem Kaninchenbau verstecken, sondern du kannst da hingehen, wo ich dich sende, und du kannst etwas ausrichten. Christlicher Pessimismus ist unbegründet. Wir müssen uns nicht verstecken. Manchmal tun wir es aus Angst, aber wir haben es nicht nötig. Ich möchte euch Mut machen, im Alltag kommt raus aus der Komfortzone und lasst euch von Gott in die Welt schicken, da wo wir hingehören. Nicht im Kaninchenbau bleiben, sondern im Alltag das Leben, was wir sind, nämlich Salz und Licht. Wir sind nochmal nicht machtlos und wir sind auch nicht hilflos, weil Jesus mit uns ist, weil er uns gesandt hat und weil er durch uns etwas bewirken kann. Darum sollen wir es tun. Diese Qualität hat Gott in dich hineingelegt, wenn du mit ihm verbunden bist. Du bist Salz, du bist Licht und er möchte, dass du das nutzen. Wisst ihr, dann kann man trotzdem es manchmal erleben, dass man doch den Eindruck hat, es bewegt sich nichts, ich richte nichts aus. Es gibt Leute in der Kirchengeschichte, viele, die erlebt haben, dass sie dachten, ihr Einsatz wäre nutzlos. Ich habe vor ein paar Monaten schon mal erzählt von dem Wilberforce, einem englischen Parlamentarier, der für die Abschaffung der Sklaverei eingetreten ist. Und er hat das erlebt, dass er über 20 Jahre Anträge eingebracht hat, die wurden immer wieder abgeschmettert, um die Sklaverei aufzuheben. Und manchmal saß er abends an seinem Schreibtisch, wie du oder ich vielleicht auch, und war verzweifelt, war hoffnungslos und hat sich gefragt, was bringt das überhaupt? Ich sollte lieber aufgeben, es hat keinen Sinn, ich bewege nichts. Und dann hat John Wesley, sein Freund, ihm geschrieben und hat ihm gesagt, wenn Gott dich in diese Aufgabe gestellt hat, dann gibt er dir auch die Kraft, dieser Opposition, der Feinde und der Teufel zu widerstehen, hat er ihm gesagt. Und er hat gesagt, wenn Gott für dich ist, wer kann dann gegen dich sein? Sind denn alle anderen größer als Gott? Und dann hat er zu ihm gesagt, sei nicht träge im Gutes tun, gehe weiter im Namen Gottes und in der Macht seiner Stärke. Und das hat Wilberforce gemacht und nach mehr als 20 Jahren Arbeit ist es dann gelungen, das Gesetz gegen die Sklaverei zu erlassen, die Sklaverei abzuschaffen und Menschen freizusetzen. Also nochmal, lebe, was du bist, was Gott dir zusagt. Wir müssen nicht schüchtern sein. Man sieht das hier auch schon am Äußerlichen. Salz und Licht sind verschieden. Die Welt braucht beides. Und wir sind aufgefordert, das einzubringen. Damit komme ich zu dem zweiten Gedanken, dass ich mir jetzt anschaue, die Funktionen der beiden Dinge von Salz und Licht bewahre und erhalte. Ich lese nochmal den Abschnitt dazu. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Wir kennen heute den Wert des Salzes nicht mehr. Wir brauchen Salz schon noch zum Würzen, aber in der Antike, selbst im Mittelalter, war der, der Salz besaß, der hatte Geld, der war reich. Schaut die Stadt Lüneburg an, Bad Reichenhall, reiche Städte. Warum? Weil sie Salz besaßen, denn es gab keine Kühlschränke und zum Konservieren brauchte man Salz. Ohne Salz konnte man Dinge nicht lang lagern. Salz war in der Antike so kostbar, dass manche römischen Soldaten kein Geld bekommen haben, sondern ihr Gehalt in Salz, weil man das gut tauschen konnte. Für uns ist es irgendwie normal. Und wie gesagt, wir brauchen es eigentlich auch nur noch zum Würzen und im Winter zum Streuen. Aber vielmehr hat es keinen Zweck mehr für uns. Die Hauptfunktion, ja bitte? Im Solebad, danke. Du hast recht. Wir gönnen dir ein gutes Solebad. Das stimmt, das stimmt. Hast du recht. Die Hauptfunktion des Salzes damals war es aber, haltbar zu machen. Das gibt es heute auch noch, aber nicht mehr oft. Ich habe euch mal, wer in Südafrika war, einmal weiterklicken. Biltong, das ist Fleisch, das wird in Salz eingelegt und getrocknet. Das Salz zieht die ganze Flüssigkeit raus. Das Zeug hält ewig. Ich weiß nicht, ob es schmeckt, aber man kann scheinbar essen. Und das nächste Bild, Stockfisch, den kann man nicht gut erkennen, der wird auch gesalzen. Das gibt es noch heute, aber nicht mehr oft, dass Lebensmittel damit haltbar gemacht werden. Das Salz, das man damals benutzt hat, kam wahrscheinlich in Israel aus der Nähe vom Toten Meer. Und das Salz, das man dort geschürft hat oder eben abgetragen hat, das war teilweise verunreinigt. Da waren Kalk drin, Magnesium, Pflanzenreste. Und im Bild gesprochen, Jesus sagt ja, das Salz kann unbrauchbar werden. Es war so, wenn dieses Salz nass wurde, dann konnte es sein, dass das Salz ausgeschwemmt wurde und nur die Pflanzenreste, das Magnesium und sowas übrig geblieben ist. Und dann konnte man das Salz nicht mehr gebrauchen. Dieses Bild gebraucht Jesus hier. Und dann hat man das Salz nur noch benutzt, man da es nicht mehr würzen und konservieren konnte, wurde es auf die Straßen geschüttet als Straßenbelag, weil es eben in hoher Konzentration dazu nützt, dass keine Pflanzen mehr wachsen, dass die Straßen unkrautfrei blieben. Man muss wissen, als Jesus diese Geschichte erzählt, weiß er, am Toten Meer gab es eine Qumran-Gemeinschaft, da hat man vor einigen Jahren diese Schriftrollen gefunden, wo die Altertumsforscher sehr dankbar waren über das, was man dann enträtseln konnte. Die Qumran-Gemeinschaft lebte am Rande des Toten Meeres, da in der Ecke. Das war eine Essener-Gruppe. Essener waren Menschen, die noch frömmer waren als die Pharisäer. Die Essener waren so fromm, dass sie sich von allen anderen zurückgezogen haben, von der Welt. Und sie nannten sich Söhne des Lichts. Aber ihr Licht scheinte nur in ihrem Kloster und die gibt es auch nicht mehr. Manche vermuten, dass Jesus dieses Bild im Kopf hatte, dass er sagt, wollt ihr so werden wie die Essener, ihr Salz ist wertlos, sie salzen nicht, die sitzen auf dem Haufen, aber es passiert nichts. Und ein Kommentator hat über diese Gruppe geschrieben, von den Rettern der Gesellschaft zum Straßenbelag, was für ein Abstieg. Das sollen wir nicht werden. Wir sollen nicht unser Salz vergeuden, sondern unser Salz nutzen. Wisst ihr, so ein Salzstreuer, da ist der Salz drin. Das ist eine schöne Tischdeko, da ist Potenzial drin, aber wenn wir es nicht nutzen, dann nützt es auch nichts. Also dann kann man schön angucken, aber es entfaltet die Wirkung nicht. Sondern man muss es eben gebrauchen. Wir Christen sagen oft, wenn es in der Gesellschaft sich Dinge moralisch so entwickeln, dass wir die Krise kriegen, dann jammern wir über die schlechte Gesellschaft. Jemand hat mal gesagt, anstatt über die schlechte Gesellschaft oder die Verschlimmerung der Umstände in manchen Bereichen zu meckern, sollten wir uns lieber fragen, wo ist das Salz? Jemand hat mal gesagt, das Fleisch kann nichts dafür, dass es vergammelt, wenn man es alleine lässt. Es wird nur haltbar durch das Salz. Wir können nur etwas konservieren und auf gute Art und Weise bewahren, wenn wir unseren Einfluss auch einsetzen. Wenn wir uns also einbringen. Jemand hat gesagt, wir haben Gott wortlos gemacht, weil wir uns aus der Welt zurückgezogen haben. Also Gott war nie ganz wortlos, aber weil wir unser Salz vielleicht manchmal nicht genutzt haben, wurde nicht deutlich, wie Gott über Dinge denkt. Also Salz, das muss in die Welt, Augen zu, also das muss unter die Leute, das muss also wirken und nicht im Salzstreuer bleiben, das meint Jesus. Was heißt es denn konkret Salz und Licht, Salz zu sein, wie könnte das aussehen? Da Salz ja bewahrt und konserviert, kann man sagen, eine Aufgabe des Salzes ist es, wenn wir Christen als Salz sind, Böses beim Namen zu nennen. Dass wir nicht zulassen, wenn Dinge sich entwickeln und schweigen, sondern wir müssen auch mal Dinge beim Namen nennen und sagen, das ist falsch. Das ist so nicht richtig. Gott denkt darüber anders. Auch Helmut Thielicke hat mal gesagt, wenn man viele Christen sieht, hat man den Eindruck, dass sie nicht Salz, sondern der Honigseim der Welt sein wollen. Sie versüßen und verzuckern alles. Sie haben sozusagen einen lieben Gott geschaffen, der so lieb ist, dass es für alle ganz unproblematisch ist. Die Hölle abgeschafft und der Gott, der ist sowieso mit allem einverstanden. Er hat gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Salz, wenn du mal Salz in eine Wunde bekommen hast, dann weißt du, Salz beißt, das tut weh. Salz fordert auch manchmal Leute zu einer Gegenreaktion heraus. Wenn ich sage, wogegen ich bin, weil Gott das anderes sieht, dann kriege ich mal auch eine über den Kopf gezogen oder wenigstens mit Worten werde ich herausgefordert oder angegriffen. Unsere Aufgabe ist es nicht, zu allem Ja zu sagen. Wenn Kirche nicht mehr beißt, dann muss sie sich fragen, ob sie noch Kirche ist. Wenn wir als Christen zu allem Ja sagen, müssen wir uns fragen, ob wir zu Gottes Werten stehen. Manchmal muss ich auch Nein sagen, aufstehen und laut sagen, nein, da mache ich nicht mit. Ich habe euch ein weiteres Bild mitgebracht aus dem Dritten Reich. Man könnte auch aus heute viele Bilder bringen. Man sieht auf so einem Traktat einen Arbeiter, einen deutschen Arbeiter, der zwei behinderte Menschen auf den Schultern trägt. Und dann steht hier, hier trägst du mit. Ein Erbkranker kostet bis zur Erreichung des 60. Lebensjahres im Durchschnitt 50.000 Reichsmark. Und es gab Mathematikbücher im Dritten Reich, wo dann gefragt wurde, wie viel Geld könnte man sparen, wenn es so und so viele Erbkranke nicht gäbe. Jeder wusste, wenn er nachgedacht hat, worauf das hinausläuft. Hier in Münster hat der Kardinal von Galen, der bekannte Kardinal, festgestellt, dass aus Behinderteneinrichtungen plötzlich Leute verschwanden. Und er hat dieselbe Anzeige erstattet gegen den Staat, weil er wusste, dass Menschen umgebracht worden sind, weil sie behindert sind. Und er hat gesagt, als Jesus nach Jerusalem gekommen ist und die Stadt sah, hat er geweint. Und er hat gesagt, wenn Jesus das sieht, dann weint er. Da sagt Gott nicht, ja, das ist in Ordnung. Und er hat gesagt, wir reden hier nicht über Maschinen, wir reden nicht über eine Kuh oder ein Pferd, wir reden über Menschen, über unsere Mitmenschen, hat er gesagt. Und er hat gesagt, die sind vielleicht unproduktiv, aber es sind unsere Mitmenschen. Und wer gibt uns das Recht zu entscheiden, wann Leben lebenswert ist? Gott sei Dank gab es Männer wie ihn oder auch heute Männer, die sagen, dass eben Abtreibung falsch ist, manche Dinge aufstehen und sagen, da sage ich Nein zu. Ich kann euch sagen, ihr werdet nicht beklatscht, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir dafür auch mal gerade stehen und unsere Meinung sagen. Sonst müssen wir uns nicht wundern, wenn manches dann immer enger wird oder gottloser wird, weil wir nicht eingegriffen haben. Ein zweites, wir müssen nicht nur Widerstand leisten, sondern wir müssen auch für das Gute eintreten, das Anständige fördern. Wir Christen sind nicht nur gegen was, sondern wir sind für was. Wir wollen eben das Gute fördern, das Gute voranbringen. Das folgt später auch in der Bergpredigt, wie wir mit Ärger umgehen, mit Zorn, wie wir mit Feinden umgehen. Das beschreibt Jesus alles noch, das kommt. Wisst ihr, aber Gott streut uns in die Welt, der streut dich in die Universität, in die Schule, in deinen Arbeitsplatz, ins Regierungsgebäude, ins Seniorenheim, in deine Familie, damit du dort etwas bewirkst, Salz bist. Deshalb sind wir dorthin gestreut. Er hält durch uns das Gewissen sozusagen lebendig. Er appelliert manchmal an das Gewissen der Menschen, er fordert heraus und hält auch die Frage nach Gott lebendig. Und dann ist man manchmal wie dieser Fisch, ihr kennt dieses alte Lied, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Letztlich schwimmt Jesus manchmal gegen den Strom und wir dürfen mitschwimmen, aber wir sind eben herausgefordert, nicht immer mit den vielen Fischen zu schwimmen, sondern mit Jesus mitzuschwimmen. Da, wo Jesus hinschwimmt, will ich auch hinschwimmen. Darum geht es Jesus. Wisst ihr, wir sind mitten in der Welt, aber wir sind eben nicht von der Welt. Das Salz ist nicht die Welt. Es soll in die Welt. Der dritte Gedanke, jetzt geht es um das Licht, leuchte und erhelle. Wir leben in einer Gesellschaft, wenn ihr mal im Flugzeug geflogen seid, von oben über Los Angeles oder fliegt, das ist ja selbst nachts wie tags, also so hell erleuchtet. Das gab es in der Antike nicht. In der Antike war Licht wirklich kostbar. weil man nur diese Öllampen hatte. Und wenn man da über Bethlehem geflogen ist, hat man wahrscheinlich nicht viel leuchten sehen, nicht so wie heute. Es war lebensnotwendig, Licht zu haben. Und wir denken manchmal, ich bin auch so ein einzelnes Licht, ich gehe in der Welt unter. Und nochmal das, was Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Wieder dieser Zuspruch, dass Jesus sagt, mit mir gehst du kleines Licht nicht unter. Sondern er sagt dir, sieh mal, wie du als kleines Licht leuchten kannst, weil ich durch dich leuchte. Ich habe die Lampe mitgebracht. Wichtig ist natürlich, dass die Lampe angeschlossen ist, dass wir diese Verbindung mit Jesus haben, ne? Dass wir mit Jesus überhaupt leben. Wenn ich das tue, ich muss mal gerade Strom holen. Aber Jesus sagt, wenn ich mit ihm verbunden bin, wenn ich sein Kind bin, dann leuchte ich. Ich spiegle das wieder, was ich von Christus bekomme. Und dieses Licht ist sichtbar. Wenn es dunkel ist, sieht man das. Man kann es gar nicht verhindern, außer ihr würdet es verstecken unter einem Eimer, unter einer Lampe. Dann würde man es nicht sehen. Kinder lesen dann unter der Bettdecke. Aber man kann es eigentlich nicht verstecken. Es gab, wenn du einmal weitermachst, ein Mann, einen griechischen Christen, der hat mal davon gesprochen, von diesem Einfluss. Er hat gesagt, der hatte seinen Geldbeutel gezückt und hat aus seinem Geldbeutel so eine kleine Scherbe geholt. Seine war nur so groß, ungefähr wie ein 50-Cent-Stück, so eine Spiegelscherbe. Und die hat er gezeigt und dann hat er gesagt, wisst ihr, als Kind habe ich mit dieser Spiegelscherbe Licht eingefangen und dann habe ich so in dunkle Ecken geleuchtet und dann wurde es plötzlich hell. Und das hat mir furchtbar Spaß gemacht. Und dann hat er gesagt, und als ich älter wurde, habe ich gemerkt, dieses Bild ist ein gutes Bild für mein Leben als Christ. Ich richte mein Licht nach Jesus aus und dann spiegel ich das Licht in die dunklen Stellen und bin überrascht, wie hell es wird. Und er hat gesagt, nicht ich bin das Licht und ich bin auch nicht die Quelle des Lichtes. Jesus ist das Licht und ich spiegle das einfach weiter. Das meint Jesus hier. Ein Kanal für das Sein, was Jesus in uns bewirkt, ihn durch uns leuchten zu lassen. Aber Jesus weiß, dass wir manchmal unser Licht trotzdem gern unter den Scheffel stellen. Wir verstecken es ja manchmal dann doch. Und darum sagt er, das sollen wir nicht tun, sondern wir sollen ihm vertrauen. Dass wenn wir das Licht zeigen, dass es hell macht, auch wenn wir denken, wir sind nur ein ganz kleines Licht. Auch ein kleines Licht ist in der Dunkelheit ein großer Unterschied. Wir sind Licht hier in Münster, du bist Licht da, wo Gott dich hingestellt hat, wenn du es zulässt, dass seine Liebe durch dich leuchtet. Das kann sehr verschieden aussehen, aber man sieht es, dass man dieses Licht braucht, dass dieses Licht etwas bewirkt. Wir sind manchmal in der frommen Gesellschaft, in unserem Kaninchenbau, wenn er das Bild von vorher denkt, ein bisschen verwöhnt. Also auch in unserer Gemeinde gibt es Streit und manchmal verschiedene Meinungen. Das ist normal. Aber meine Frau Melanie ist ja jetzt in Reha seit ein paar Tagen. Sie hat gesagt, sie ist zum Beispiel irritiert oder verwundert, wie das Klima ist in so einem Haufen von Reha-Menschen, wo viele keine Christen sind, wie viel übereinander gelästert wird, wie viel gemeckert wird, an allem ist irgendwas falsch. Sie hat gesagt, das kennt sie gar nicht so. Und damit sagt sie nicht, dass wir keine Probleme haben oder alles gut ist, aber dann merkt man manchmal erst, dass ein Unterschied ist zwischen Gemeinde und dem Umfeld, in dem wir leben. Wisst ihr, wenn unser Licht leuchtet, dann hat jemand provokant gesagt, dann sollten wir zum Problem werden für andere Menschen. Ein Problem, dass die sich nämlich fragen, warum leuchtet der so? Was ist bei dem anderes als bei mir? Ich habe ja manchmal Gespräche mit Leuten, die Mitglieder werden und ich freue mich jedes Mal, das kommt wirklich vor, dass Leute sagen, was sie hier gewundert hat, ist die Atmosphäre, der Umgang miteinander. Und sie meinen meistens, dass es gut ist. Wie gesagt, das gibt auch andere Momente. Aber dass sie sagen, das finden sie positiv. Und Jesus sagt, diese Leuchtkraft wird verstärkt durch das Gute, das wir tun, durch die guten Werke, die Jesus durch uns tut. Nochmal, Jesus macht uns Mut, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen. Und dann fragen sie sich, warum tun die das? Was ist eben bei denen anders? Und wisst ihr, was das Schöne ist? Und unsere Lampe kann manchmal wirklich mickrig sein und wir können uns ganz unwürdig fühlen und trotzdem etwas bewegen. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben von einem Arbeitgeber, der irgendwann Christ geworden ist, aber er hat gesagt, es war für ihn eine lange Reise und er war sehr vorsichtig und er hat in seiner Firma einige Christen beschäftigt und bevor er mit dem christlichen Glauben was zu tun haben wollte, hat er diese Christen in seiner Firma beobachtet. Wie ein Habicht sozusagen hat er geguckt, wie die sich verhalten. Und er hat bei den meisten Christen festgestellt, die sind pflichtbewusst, auf die kann man sich verlassen, ihr Wort zählt, das hat ihm sehr imponiert. Aber er hat gesagt, was ihn am meisten beeindruckt hat, war, als er mitbekommen hat, dass ein Angestellter seiner Firma, der schon älter war, irgendwann Christ geworden ist. Und dieser junge Christ, also schon älterer Mann, aber ein junger Christ, sagt irgendwann zum Chef, ob er heute mal beim Chef vorbeikommen kann. Und der Chef hat gesagt, klar, ist möglich, kommen Sie vorbei. Im Laufe des Tages hat der Chef darüber nachgedacht, warum kommt der eigentlich, was möchte der? Und hat befürchtet, da der jetzt frisch zum Glauben gekommen ist, will er mich wahrscheinlich zum Glauben überreden und mich hier vollreden. Und er war also gespannt, als dieser junge Christ zu ihm ins Büro kam. Und dann sagte dieser junge Christ, der kam mit gesenktem Haupt ins Büro und sagte, wissen Sie, ich bin vor einigen Monaten Christ geworden und in dieser Beziehung zu Christus ist mir einiges klar geworden. Und ich bin heute hier, um mich bei Ihnen zu entschuldigen. Wissen Sie, ich arbeite schon lange in dieser Firma, aber ich habe manches so gehandhabt, wie vielleicht auch andere Kollegen, aber es war nicht in Ordnung. Ich habe manchmal Dinge mit nach Hause genommen von der Firma und für mich benutzt. Ich habe manchmal geschummelt, wenn es um die Arbeitszeit ging, habe ich einfach zu viel eingetragen, damit ich mehr frei habe. Ich habe manchmal das Telefon, das Internet nur für mich privat benutzt, sozusagen, habe wenig gearbeitet. Und er hat gesagt, und es tut mir schrecklich leid. Und ich möchte das vor Gott und vor Ihnen in Ordnung bringen. Und darum bin ich heute hier. Und er hat gesagt, und ich möchte einfach, dass zwischen uns die Sache in Ordnung kommt. Und ich überlasse es jetzt Ihnen, was Sie tun. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie mich feuern müssen, dann feuern Sie mich und ich bin damit einverstanden. Wenn Sie meinen, Sie müssen mein Gehalt kürzen, um das, was ich mitgenommen habe, wieder wettzumachen, kürzen Sie mein Gehalt, ich bin einverstanden. Wenn Sie meinen, ich muss mehr arbeiten, um das auszugleichen, ich arbeite auch mehr. Aber mir ist wichtig, dass wir wieder die Beziehung klären können. Der Chef hat sich mit ihm dann geeinigt, wie steht da nicht, hat sich mit ihm geeinigt und er sagt, dieses Beispiel dieses Lichtes hat ihn mehr beeinflusst als all die anderen Christen. Das fand er auch gut, ne? Aber dass Menschen auch zu ihren Fehlern stehen können, um Verzeihung bitten können, Versöhnung suchen und das war der letzte Anstoß, der dazu geführt hat, dass er selber Christ wurde. Nochmal, die Welt braucht dein Licht, auch wenn du sagst, ich bin nur ein kleines Licht. Das interessiert Gott gar nicht, wie groß du dein Licht einschätzt, sondern er braucht und er möchte dein Licht benutzen und er will damit die Finsternis vertreiben und Menschen den Weg zum Vater zeigen und das ist wichtig. Also zum Schluss, Jesus hat es so gesagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Man kann das sehr auf diesem Ohr hören, es ist eine Herausforderung. Ich glaube aber, dass Jesus das hier gemeint hat, mehr als Zuspruch. Ne? Du bist es, nimm das mit, du kannst etwas bewegen, lebe, was du bist. Sei Salz, konserviere auf eine gute Art, erhalte auf eine gute Art, bewahre auf eine gute Art. sei Licht, zeige Menschen den Weg zu Jesus, lass deine guten Taten sichtbar werden, lass Jesus durch dich leuchten und dann passiert genau das, womit der Text ändert. Dann werden die Menschen eben eure guten Taten sehen und dann endet es so und euren Vater im Himmel preisen. Darum geht es. Das Salz und Licht soll nicht mich groß machen, nicht dich groß machen, sondern Menschen sollen auf Jesus gucken und sagen, was für ein Gott, der das in den Menschen bewirkt. Das wünsche ich dir und mir, dass wir das so mitnehmen, Salz und Licht zu sein und nicht kleinmütig sind, sondern wirklich frohgemut uns einsetzen lassen. Jetzt mache ich das Licht mal aus. Euers darf weiter leuchten. Wir wollen miteinander einfach eine kleine Gebetsgemeinschaft haben. Wer möchte, darf mitbeten. Ich werde das dann Gebet beenden.